Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcastes. Heute mit einer in Anführungsstrichen Kollegin. Der war so der Wunsch aus den letzten Wochen, dass man gesagt hat, ah, wir hätten gerne noch ein bisschen Einblick so in die HR-Arbeit. Du bist ja immer unabhängig und du kannst ja von immer so aus dem Helikopterblick berichten. Und für mich ist das ja dann auch immer ein schöner Wunsch, den ich versuche zu erfüllen. Heute habe ich mir eine Kollegin eingeladen, die HR-Leiterin ist, aber sie mag diesen Begriff HR-Leitung gar nicht. Kann sie euch gleich mal selber erklären. Und kommt aus dem IT-Umfeld. Und da reden wir jetzt nicht so ein bisschen Hardware und ein bisschen Software verkaufen und so weiter. Nee, nee, nee. Sie ist tatsächlich im Cloud-Hosting tätig. Internationales Unternehmen. Remote First. Richtig cooler Laden. Und in dem Umfeld HR zu machen, wissen halt die meisten, ist halt nicht anders, nicht einfach. Und IT ist auch einer der Bereiche, wo am meisten die Fachkräfte gesucht werden und gleichzeitig auch händeringend versucht wird zu halten. Aber kann sie uns gleich alles erzählen, neben ganz, ganz vielen anderen Themen und warum sie eigentlich Juristin werden wollte und wie sie dann in die HR-Welt gekommen ist, werden wir auch noch gleich erfahren. Herzlich willkommen, Katharina Beer.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
Sehr gerne. Freue mich auch, dass du es geschafft hast. Du bist ja dieses Jahr sehr viel unterwegs gewesen. Darf ich Kati sagen? Die meisten sagen, glaube ich, immer Kati, ne?
Ganz genau, ja, sehr gerne.
Du warst dieses Jahr sehr viel unterwegs. Aber es gab kein Event, wo du nicht irgendeinen Post gemacht hast, wo du nicht da warst. Also wenn du eins verpasst hast, dann glaube ich, waren es nicht so viele. Was machst du alles? Erzähl mal. Wer bist du? Was machst du? Und wie kannst du auf irgendwie gefühlt jedem Event sein und dann noch immer auf der Bühne und noch nicht mal als normaler zahlender Gast?
Ja, also wie du schon sagst, ich bin Katharina Kathi Beer. Ich bin Head of People and Culture Recruiting und Employer Branding bei der Contabo. Wir vielleicht ganz kurz zu Contabo, bevor ich dann über mich quasi spreche. Contabo ist eine Group. Das macht sehr, sehr spannend. Wir sind drei Brands unter einer Flagge sozusagen. Einmal gibt es die Contabo und wir sind halt der global führende Cloud-Hosting-Provider mit über 24 Standorten weltweit und über 180 Ländern tatsächlich und sind wirklich das stärk wachsendste Unternehmen in diesem Bereich. Und ja, dadurch, dass wir aus München kommen und dann in sehr schnell international gewachsen sind, auch eine sehr, sehr coole Company. Dann gibt es die G-Portal, das ist unsere Gaming-Company, was auch wirklich cool ist. Die stellt Server für die Online-Multiplayer-Games bereit und mit den kürzesten Reaktionszeiten und auch wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Und dann gibt es noch die VSH, die aus Tschechien kommt und wirklich dann so ein bisschen dieses Premium-Hosting macht. Also so drei Brands in einer Group. Und ja, sehr, sehr spannendes Umfeld, wie du sagst, sehr IT-lastig, sehr schnelllebig aufgrund der IT. Und von daher wird es ja auch nicht langweilig. Und ich bin zur Contabo gekommen letztes Jahr zum 1.7., weil man wollte,
Glückwunsch
dass.
zum Einjährigen.
Ja, genau. Dankeschön. Sehr, sehr spannendes Jahr auf jeden Fall. Ja, und ich bin halt hier hingeholt worden, um wirklich Recruiting und Employer Branding aufzubauen von der Pike, weil hier gab es gar nichts. Weder in dem einen, in dem anderen gab es das Bewerbermanagementsystem und eine Person, die sich darum gekümmert hat. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben schon einiges hier geschafft. Und nebenher bin ich. Was heißt nebenher? Ich bin eigentlich Corporate Botschafterin für die Firma natürlich und bin aber auch schon wirklich jetzt seit 2019, 20 als Speakerin, Bloggerin und auch ja, seit kurzer Zeit selbst als Podcasterin unterwegs und spreche da unter anderem über meine Passion-Themen, Employer Branding, aber auch die Betrachtung eines ganzheitlichen, modernen People-Mindsets, was ich gerne mit People Experience betitel. Deswegen mag ich HR, Human Resources, sehr altbacken auch nicht so gerne. Und natürlich dann auch Recruiting und generell Karriere- und Führungsthemen, weil ich auch schon jetzt über 13 Jahre in der Branche unterwegs bin und das meistens als Führungskraft und Ausbilderin.
Okay, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel gemacht. Man könnte sagen, eigentlich so richtig, richtiger HR-Profi. Möchte jetzt nicht mit dir darüber diskutieren, ob es am Ende des Tages HR heißt, oder People Experience oder People in Culture. Aber am Ende des Tages, sehe ich dich tatsächlich als eine Kollegin an und auch eine von denen, wo ich sage, die hat schon extrem viel drauf, hat schon vieles gemacht und das ist so ein bisschen auch wie Pep Guardiola bei FC Barcelona. Du hast jetzt nicht immer im einfachsten Umfeld gearbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. Also will jetzt ja niemandem zu nahe treten, aber es gibt halt so, ne, gewisse Sachen, die einfach einfacher sind, ja, wenn du so eine ganz, ganz bekannte Marke bist, die jeder eh zu Hause haben möchte, oder jeder benutzt, aus Kosmetik, Fashion oder was auch immer, dann ist die Marke eigentlich stark genug, dass man genug Bewerber anzieht. Jetzt
Ja.
bist du immer in so einem technischen Umfeld, auch noch so wirklich deeper, ja, nicht deepest, aber deeper. Und wir reden jetzt hier nicht über einfache Drucker und ein paar Tastaturen, sondern bis halt im Cloud-Hosting, und da haben wir halt ganz, ganz viele Herausforderungen.
Ja.
Ganz kurz so zum Markt, Bewerber gewinnen, Attraction und Retention. Einfach oder sagst du, nee, ist schon wirklich herausfordernd hier, da muss auch ich in meine Trickkiste greifen.
Tatsächlich einfacher als gedacht, auf dem internationalen oder in der internationalen Region sozusagen. Ich habe ja vorher bei meinem alten Arbeitgeber, war ich auch im ja, managed, auch im Cloud-Hosting unterwegs und da aber im Dachbereich. Und ich habe mit Contabo den Step auf die internationale Ebene gemacht und ich muss tatsächlich sagen, mit den Dingen, die ich sowieso schon anders mache mit meinem Team, als es andere People-Bereiche tun in Sachen Recruiting, ist es tatsächlich sehr überwiegend ja entspannt in vielen Punkten. Da helfen natürlich auch die vielen Entities, die wir haben in den unterschiedlichsten Ländern. Das heißt, wir müssen halt nicht nur den Dachmarkt bespielen, sondern wir können halt auch nach UK gehen. Für gPortal gehen wir auch nach US. Und haben aber auch Tschechien eben mit drin. Wir können sehr vielfältig ansprechen und das macht es natürlich noch mal deutlich einfacher. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, seitdem ich bei Contabo bin, ist beispielsweise individuelles Active Sourcing echt kürzer für das ganze Team irgendwie aufgesetzt, weil wir tatsächlich nur für ganz bestimmte Stellen mal sourcen müssen und dann auch wirklich nur, wenn wir sagen, hey, da kommt es uns jetzt ein bisschen auf die Quali und auch die Zeit an, weil wir tatsächlich sehr viele Bewerbung bekommen. Ich schreibe andere Stellenausschreibungen mit meinem Team. Wir machen halt eine Story rein. Wir machen aber auch eine Verbindung der fachlichen Punkte zur Persönlichkeit, sodass es eben nicht so ein ja, Old-Fashioned-Ding ist, wo immer nur steht, das wollen wir von dir oder und so weiter. Wir versuchen wirklich so einen Einblick auch zu geben. Und eine Ausschreibung mit einer catchy Story macht tatsächlich international noch mal ein bisschen mehr Radau, als es im Dachbereich war. Und da lief das schon gut. Von daher haben wir da wirklich, was einige Stellen angeht, mit Bewerbungen auch weniger Probleme. Aber natürlich kommt es auch immer auf das Level und was wir gerade suchen an.
Ja, ich glaube, die internationale Ausrichtung macht vieles einfacher. Dann stellt man sich natürlich auf mehr Kulturen ein, mehr Sprachen. Dann muss es auf einmal nicht mehr Deutsch sein. Ja, sobald du dich oder nur auf Dach beschränkst, dann sagen ja alle Deutsch, Deutsch, Deutsch. Ja, und wenn du Glück hast, hast du Mitarbeiter, der Englisch kann, dann bist du auch bereit, jemanden Englischsprachigen einzustellen. Aber prinzipiell macht das tatsächlich die Sache einfacher. Also Tipp oder erstes Learning heute an der Stelle für alle IT-Buden. Wenn ihr Probleme habt mit Bewerberinnen und Bewerbern direkt international sein, dann löst sich das Ding von selbst. Ihr sucht eigentlich auch nicht so ja, wobei doch, ihr sucht eigentlich immer alles, ne? Ich sehe gerade BD-Manager, ihr sucht aber auch die DevOps-Leute, ihr sucht die Tech-Supports und so weiter und so weiter. Also einiges ist, glaube ich, auch länderunabhängig. Die sucht man eigentlich immer, ne? Genauso wie Entwickler und Security-Leute kannst du auch nicht genug haben. Wenn jemand auf dem Markt ist, dann nimmt man sich ihn einfach, und dann ist das Thema damit erledigt. Wenn ich deinen Lebenslauf so angucke oder mal so Revue passieren lasse, immer angefangen, auch tatsächlich mal bei Hays gewesen auch. TA gemacht, Talent Acquisition, also wirklich aktiv auf Leute zugehen. Das ist ja dann halt auch für viele in der HR-Welt nicht einfach, ne? Es ist einfacher, eine Bewerbung zu bekommen, einfacher, eine Stellenanzeige zu posten, dann meldet sich ein Bewerber, dann ruft man den an und sagt, hey, wir würden dich gerne einladen. TA ist ja so ein bisschen offensiver, ja, ist ein bisschen extrovertierter, ist so ein bisschen die Rampensäue unter den ganzen HR-Lern, würde ich ja
Das stimmt.
sagen. Ich kenne halt ganz viele, die sind da reingerutscht, die können es nicht. Aber du musst halt so ein bisschen Rampensau sein, ne? Oder nicht?
Sagen wir mal so, gerade wenn es jetzt auch um die Sichtbarkeit geht, die ich aufgebaut habe, bin ich da auch so reingerutscht. Also das war auch, das war tatsächlich auch, also gerade wenn es um Speaking geht oder halt auch diese Themen, die ich treibe, die ich gestalte, nach außen zu tragen, das ging wirklich mit Plus-Server damals los. Und hat mich so reingerutschen lassen und ich habe es dann irgendwie, hat es mir aber auch Spaß gemacht. Ich schreibe gerne, ich teile gerne mein Wissen, ich schaffe gerne Mehrwert für andere Menschen und deswegen hat sich das dann so ergeben. Aber prinzipiell vorher, dadurch, dass ich ja auch immer als, wie gesagt, Führungskraft oder Ausbilderin unterwegs war, habe ich schon immer Positionen begleitet, die auch Verantwortung hatten oder wo man eben auch halt diesen Extra-Step vielleicht selber gehen möchte oder auch gehen sollte im besten Fall. Und deswegen war es tatsächlich so, dass ich halt schon immer irgendwie in den Companies, in denen ich war, sehr präsent war oder bin. Das ist aber, weil ich auch viele Ideen habe. Ich bin tatsächlich sehr kreativ unterwegs. Manchmal würde ich gerne alles gleichzeitig umsetzen, was natürlich nie machbar ist. Es geht mir auch mal oft vieles zu langsam, wo ich dann denke, ja, okay, priorisieren ist schön und gut, aber manchmal ist auch einfach mal machen schön. Auf der anderen Seite bin ich aber ein Mensch, wenn ich was tue, dann möchte ich auch gerne schon mehr als 100% geben. Dann möchte ich, dass das richtig gut wird. Also es ist manchmal so ein bisschen, ja, aber Rampensau in dem Sinne vielleicht jetzt nicht, aber zumindest sollte man nicht sich davor scheuen, sichtbar zu sein. Und mir wurde mal gesagt, und das war gerade auch bei Hayes so ein Punkt. Also ich muss sagen, Hayes ist eine Station in meinem Leben, wo ich halt draus für mich gelernt habe, dass ich nie wieder zu einem Personaldienstleister gehen würde. Weil es war eine gute Schule auch in manchen Punkten, aber da war für mich deutlich, war immer auf Unternehmensseite, bin dann halt zu Hayes gegangen für eine kurze Zeit und bin dann aber auch sehr zügig weitergezogen. Viel schneller, als ich eigentlich gedacht hätte, dass ich es tue, weil ich eben nicht kreativ mich einbringen konnte mit Ideen, weil ich keinen Footprint kreieren konnte. Ich konnte eben auch nicht irgendwie was gestalten und vor allem dieses nur KPIs, Zahlen, Daten, Fakten, wie es damals definitiv dort noch war,
Ah, ja.
ist ein Thema, das geht gar nicht für mich. Da fühle ich mich eingeschränkt und deswegen war das nicht meine Station und ich habe für mich gemerkt, okay, Personaldienstleistung, nope. Aber da bin ich das erste Mal mit IT in Berührung gekommen und irgendwie scheint IT bei mir hängen geblieben zu sein seitdem.
Ja, ich meine, du kannst die Karriere natürlich forcieren, ne? Also wo wird es Wachstum geben, wo wird es Bedarf geben, wo kann ich was ändern, wo werde ich gebraucht und deine Karriere natürlich in der IT dementsprechend ausdehnen. Also bei Hayes und Michael Page und Robert Half und wie die alle heißen, da bin ich bin beide, ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis. Also ich finde die alle ganz gut, weiß aber auch, dass die Deals ja eigentlich ganz woanders gemacht werden. Die Deals werden ja nicht mit dem SMI gemacht, sondern der Deal wird am Flughafen gemacht oder in Amerika oder auf Ebene der CEOs. Das ist ja dann auch nicht mehr klassisches Recruiting im Sinne von Mittelständler ruft an und sagt, ich brauche einen neuen Mitarbeiter oder sowas. Da ist ja ein riesen, riesen Service dahinter. Und ja, es ist am Ende KPI-driven, tatsächlich. Also ich kenne Leute von Michael Page und Robert Half sehr gut. Und da zählt wirklich nur noch die Zahl, da zählt nicht mehr der Mensch. Also hört sich auch dramatisch an. Ich will nicht sagen, dass die Menschen ignorieren, aber die Zahlen sind halt einfach im Vordergrund, weil du halt auch extrem viel Geld verdienen kannst und die richtig guten Vertriebler verdienen auch extrem gut. Also wirklich viel besser als in vielen anderen Branchen und Bereichen. Von daher bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Du wolltest aber eigentlich ursprünglich gar keine HRerin werden.
Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte immer Staatsanwältin werden. Da habe ich
Nicht
tatsächlich,
Anwältin, nein,
nein,
Staatsanwältin.
ganz genau. Ich wollte Staatsanwältin werden. Ich habe auch immer alles dafür getan. Ich habe tatsächlich das erste Mal darüber gesprochen, bei der Franzi Mank, in ihrem Podcast. Vorher tatsächlich nie darüber. Ich weiß gar nicht warum. Aber ja, ich habe immer alles dafür getan, um Staatsanwältin zu werden. Mich hat das Thema immer wahnsinnig interessiert. Ich habe auch Rechtskunde damals im Abi gehabt, als wirklich Abi-Fach anstatt Mathe, weil Mathe ist nicht so meine Welt. Deswegen habe ich gedacht, nee, dann lieber so ein Thema. Habe dann Rechtskunde mit reingenommen und habe wirklich auch Projekte dafür gemacht. Ich habe auch Jura studiert, 4 Semester bis zur Zwischenprüfung. Ich habe aber vermutlich den Fehler gemacht. Ich habe mir damals für mich die falsche Uni ausgesucht, die tatsächlich schon noch ein bisschen traditioneller unterwegs war, weil ich da halt dachte, hey, cool, viele Profs, die auch eben Bücher geschrieben haben, etc., da kannst du dir viel Input holen. Aber tatsächlich hat dieser traditionelle, altbackene Weg, den du da auch gehen musst, sehr viel erschwert. Und das ging dann so weit, dass ich so die Freude da auch teilweise daran verloren habe, dass ich gemerkt habe, wofür stehe ich eigentlich morgens noch auf? Also ich habe wirklich mir diese Frage gestellt. und habe dann schweren Herzens irgendwie entschieden, das halt eben dann zu ändern. Und bin dann tatsächlich, weil ich bei Peek & Cloppenburg nebenher als Werkstudentin auch schon gearbeitet habe im Kassenbereich, bin ich dann tatsächlich, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich erstmal eine verkürzte Ausbildung in Personalwesen, bin halt da reingegangen, habe das bei Peek und Cloppenburg angefangen in den Verkaufshäusern und habe dann da direkt nach der Ausbildung Führung übernommen, habe mich dann auch lange in den Verkaufshäusern rumgetrieben und war jetzt dann auch fast 10 Jahre da, bis ich gegangen bin und dann in großer Führungsebene Ausbilder nebenher noch und ja,
Ist ja
genau.
auch so, als wie eine Staatsanwältin halt für die Mitarbeiter.
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja. Also so gesehen, also die kannst du sehen, Staatsanwältin für das Unternehmen und für die Mitarbeiter.
Ja.
Soweit sind die Sachen nicht weg. Ich wollte immer Kinderarzt werden.
Auch cool.
Ja, seitdem ich 4 war. Und mit 16 irgendwann habe ich mich dann mal schlau gemacht, was du studieren musst. Und habe ich gesagt, okay, das ist jetzt aber auch sehr anstrengend. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, so die Intention war gar nicht medizinisch helfen, die Intention war einfach helfen. Und heute versuche ich halt einfach jungen Leuten zu helfen und auch ein paar älteren Kindern zu helfen, die einfach mal über 50 sind. Ja, dann helfe ich halt auf diese Art und Weise. Also so weit bist du, glaube ich, von deinem Job nicht entfernt. Oder von deinem Wunsch nicht entfernt. Du bist unheimlich kompetent. Wenn man deine Beiträge liest, liest man im Gegensatz zu vielen, vielen anderen nicht dieses typische HR muss das machen, HR muss das machen, sondern da ist ganz, ganz viel Hands-on dabei. Für jemanden, der neu ins Recruiting gehen will, aber auch für jemanden, der gerade in seinem Unternehmen das Thema HR einfach mal aufbauen oder auf das nächste Level heben will. Viele sind ja einfach noch, haben das ja noch gar nicht. Du sagst das ja bei dir selber, Contabo, da war ja vieles noch gar nicht da, obwohl,
Ja.
ne, das Unternehmen gibt es ja schon seit 20 Jahren.
Ja,
Ja,
ja.
also in mehreren Ländern und mehrere hundert Mitarbeiter und trotzdem dann so vieles. Das haben wir in Deutschland bei ganz vielen Unternehmen. Was ist so deine, hast du so deine drei wichtigsten, fünf wichtigsten Schritte, wo du sagst, das und das und das muss gegeben sein, damit eine HR-Abteilung vernünftig und auch sinnvoll funktionieren kann?
Ja, das ist ein bisschen schwer jetzt tatsächlich runterzubrechen, weil es ja auch immer sehr individuell ist, was gerade in der Company auch entsprechend dann die Situation ist. Aber tatsächlich habe ich auch erstmal, als ich hier gekommen bin, erstmal versucht, die Company zu verstehen. Wie läuft die Company? Was sind hier die Punkte? Erstmal halt auch kennenlernen und auch gucken, dass ich einen Überblick gewinne. Wir sind eine internationale Firma mit mehreren Gesellschaften. Da erstmal durchzublicken, ist auch ein Thema. Und man kann halt nichts aufbauen, wenn man nicht richtig weiß, wo ist überhaupt was. Was und wer macht hier überhaupt
Lass
welche
mich
Sachen?
raten, du hast mit vielen Leuten gesprochen und du hast auch viele verschiedene Meinungen bekommen, oder?
Ganz genau, ja. Dann natürlich auch rauszufinden bei einer Company, wo ist der USP? Was kann ich gerade, wenn ich nach außen ja Leute brauche, was kann ich den Menschen nach außen verkaufen? Und es ist ja, das ist auch so ein Punkt. Es ist ja ganz wichtig, nicht 10.000 Leute anzusprechen, sondern im Zweifel muss man die Leute ansprechen, die sich von diesem USP gecatcht fühlen. Und dafür musst du halt verstehen, was ist überhaupt der USP von deiner Company? Und ja, wenn du das selber nicht weißt oder wenn das die Leute, die mit dir dann zusammenarbeiten, nicht wissen, ist das natürlich auch immer sehr spannend. Also das sollte im ersten Step auf jeden Fall ja, vorgenommen werden. Und dann natürlich auch vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, warum ich auch an einem modernen People-Mindset so festhänge, wirklich offen sein, transparent sein, eine offene Kommunikation in alle Richtungen zu haben, sowohl intern als auch extern, weil das ist auch für mich People Experience, dass man eben die Menschen individuell betrachtet, eine Experience schafft, egal ob es um intern oder extern geht, und da dann eben das zu verbinden mit Transparenz und Wertschätzung. Und das funktioniert sowohl in der Candidate Experience als auch in der Employee Experience und natürlich auch im gesamten Employer Branding,
Aber
weil
kriegt man das denn mal an der Stelle, kriegt man das denn hin, wenn man zum Beispiel so eine junge HR-Abteilung hat wie ihr? Ihr seid jetzt nicht klein, ihr seid eigentlich schon zu groß, um an dem Punkt zu sein, wo ihr gerade seid. Kriegt man das dann am Ende des Tages hin, als Unternehmer oder Unternehmen zu sagen, ich schaffe eine Experience für alle? Oder ist man schon zufrieden, wenn man sagt, ja, wenn die Experience so halbwegs okay ist, so 51% gut, dann reicht das. Ich höre jetzt natürlich ganz, ganz viele, ne, die dann zu Hause sagen, ist doch nicht mein Job. Ja, die Leute brauchen ja nicht gute Laune zu haben. Wie soll ich das denn schaffen? Und so weiter und so weiter. Kriegt man das überhaupt hin?
Das kriegt man hin, auf jeden Fall. Ich habe, also das war auch ein Punkt, den ich hier auch, wir hießen ja vorher auch HR. Und als ich gekommen bin, habe ich dann auch mit meiner Vorgesetzten gesprochen, habe auch mit meiner Sparringspartnerin gesprochen, die auch den anderen Teil des People and Culture Team leitet, Learning und Development und Operations. Und wir waren halt der Meinung, wir müssen halt hier generell am Mindset was ändern, um eben auch es einfacher in der Zusammenarbeit mit den anderen zu machen, aber auch natürlich, um moderner zu werden und natürlich dann auch wirklich was zu kreieren und was aufzubauen. Und deswegen haben wir auch Touchpoint-Analysen gemacht in jedem Bereich natürlich. Wo hat wer mit wem Berührungspunkte, warum? Um auch erstmal sichtbar zu machen, wer kümmert sich überhaupt um was. Das sind so die ersten Steps, die ja auch mit dazugehören, eine gute Experience zu kreieren, egal wo. Wer macht überhaupt was und warum und wieso? Und dann natürlich haben wir auch uns zusammengesetzt als Team und haben diesen Mindset-Change auch gemeinsam besprochen, vorangetrieben. Und das funktioniert. Das funktioniert auch egal bei welcher Größe eigentlich. Also ich habe es jetzt bei zwei Mittelständlern vorangetrieben. Natürlich ist es deutlich einfacher, wenn du den Vorgesetzten des People-Bereichs immer dabei hast, sodass man es am Ende von oben in die Unternehmung einkippen kann. Weil es muss halt innen authentisch sein und gelebt werden, damit es natürlich auch nach außen getragen werden kann, erfolgreich. Sonst funktioniert es nicht. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich an der Stelle mitgeben möchte. Ja, aber das geht. Es ist natürlich an manchen Stellen zeitlicher Mehraufwand. Das ist vollkommen klar und es ist auch ein Prozess. Man muss auch Leute abholen, die vielleicht sagen, oh, haben wir aber immer schon so gemacht. Aber die Leute muss man halt begeistern dafür. Man muss den Mehrwert aufzeigen, was das am Ende bringt. Und genau das haben wir getan und wir sind damit tatsächlich auch sehr erfolgreich unterwegs. Also die Menschen fühlen sich besser abgeholt. Wir haben einen internen Kommunikationskanal auch aufgemacht, damit eben nicht nur alles immer in Richtung Recruiting schießt, weil das meinte ich mit dem Ganzheitlichen, immer nur in eine Richtung zu schießen, ist falsch. Ansonsten macht Recruiting die Arbeit und die Menschen hauen direkt wieder ab, weil das, was erzählt wird, nach außen nicht stimmt innen drin. Und deswegen, ja, man kann es schaffen. Man muss diesen Mehraufwand vielleicht am Anfang in Kauf nehmen, aber wenn es quasi in die DNA übergegangen ist, dann ist es am Ende auch gar kein Mehraufwand mehr, dann macht man das automatisch und dann sind diese kleinen, aber feinen Stellschräubchen der Unterschied und das merken wir auch vor allem bei meinem Team in der Candidate Experience.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist wirklich zu verstehen, dass es also ein Prozess ist. Nicht überall ist er über Nacht oder übers Wochenende
Nein.
veränderbar. Und es
Ja.
sind manchmal ganz, ganz kleine Schritte, die für viele gar nicht sichtbar sind. Dann zu sagen, wir melden uns, keine Ahnung, nicht mit einer Standard-E-Mail, wir melden uns vielleicht mit einem Anruf, wir machen dieses, wir machen jenes. Und wenn es nur das Layout ist, was einfach ein bisschen personalisierter ist und so
Ja.
weiter und so weiter. Hat natürlich alles seine Auswirkungen. Wie stehst du zum Thema Trends in der HR? Du bist jetzt auch selber einige Jahre dabei. Was hat sich so grundlegend in den letzten Jahren geändert und wo glaubst du, geht die Reise hin?
Geändert ist tatsächlich schwierig zu sagen, aber ich muss sagen, was ich sehe, was immer noch fehlt, die Basics in vielen Punkten.
Danke.
Das ist so der Punkt, was das fehlt wirklich tatsächlich noch sehr, sehr stark. Das beobachte ich sowohl im Netzwerk, wenn ich mich austausche mit Kollegen, Kolleginnen, aber auch wenn ich auch einfach nur mal Marktscreening mache oder wenn ich Geschichten von Kandidaten, Kandidatinnen höre. Also, und das betrifft auch nicht nur Deutschland, ne? Das ist international so und das finde ich ganz, ganz gruselig. Und was auch ein Punkt ist, und das hat sich geändert, dass viel Blending betrieben wird in manchen Sachen. Und da werde ich tatsächlich ein bisschen fuchsig, muss ich sagen, weil gerade wenn es da um Employer Branding geht. Ich habe gerade letztes Jahr eine starke Recherche des Marktes gemacht und habe mir das mal angeguckt und viele Companies wollten auf diesen Trendzug Employer Branding aufspringen, haben aber überhaupt nicht verstanden, was Employer Branding eigentlich ist, und dass es natürlich auch eine ganzheitliche Sache ist, die auf alles einzahlt und auch nicht nur auf Recruiting, weil ganz viele haben Employer Branding mit Recruiting oder mit Personalmarketingmaßnahmen gleichgesetzt und gedacht, ja, jetzt knall ich mal ein paar schöne Bildchen auf die Website und
Klär
das ist
uns
Employer
auf.
Branding.
Klär uns auf. Was ist es nicht und was ist es?
Also, wie ich eben schon gesagt habe, ist Employer Branding auf jeden Fall ganzheitlich zu betrachten. Es ist kein Recruiting. Das ist ein lustiger Side-Fact, by the way, als ich diese Marktrecherche gemacht habe, komme gleich zu deiner Frage zurück. Ich wollte das nur gerade
Ja,
einschieben.
tob dich aus, wir haben Zeit.
Ist es tatsächlich so, dass dass mir aufgefallen ist, dass wenn Employer Branding Stellen ausgeschrieben waren, 99% der Stellen Recruiting-Aufgaben waren und eine einzige, sagen wir mal, ein Bullet Point, dann wirklich am Ende das war, ja, du kümmerst dich um unser Employer Branding. Und da denke ich mir, okay, aber was soll das denn dann am Ende sein? Hat man das überhaupt verstanden? Und wissen diese Personen, die das ausgeschrieben haben, überhaupt, was Employer Branding ist? Und da habe ich mir mal gedacht, okay, das bezweifle ich, weil wenn da steht Recruiting, du sprichst mit unseren Bewerbern, ja, das zahlt alles aufs Employer Branding ein, ist aber am Ende nicht Employer Branding. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, was ist Employer Branding? Ich habe die Fortbildung zur Employer Branding Managerin gemacht und ich habe da so eine Definition gekriegt, aber die habe ich mittlerweile auch noch ein bisschen erweitert, weil es gibt viele Definitionen davon. Aber die, die ich eigentlich für mich verinnerlicht habe, ist eigentlich, dass Employer Branding den Prozess von Bildung, Aufbau und Positionierung von einer authentischen und attraktiven Arbeitgebermarke bezeichnet. Und das ist so
Gute
das.
Formulierung.
Ja, mir ist vor allem dieses authentisch und attraktiv da drin sehr, sehr wichtig, weil das wird halt auch immer sehr, sehr vergessen und der authentische Punkt ist eigentlich fast am wichtigsten, weil,
Ja, attraktiv
ja,
kriegt man noch hin, ja. Mit einer
ganz
guten
genau.
Marketingagentur kriegt man das auch noch hin.
Ja,
Authentisch ist
genau.
schon sehr schwer, und auch sehr fragil, ne? Also du kannst attraktiv kriegst du relativ einfach hin.
Ja, das
Also
stimmt.
nachhaltig wird schon schwer, aber auf den ersten Blick sehr
Ja.
einfach. Aber authentisch, das ist dann so, boah, nee, das ist wirklich Arbeit. Aber zum Glück gibt es ja ganz, ganz viele Berater und alle haben sehr schlaue Ideen
Ja, genau.
und haben auch die Basics übersprungen, weil die braucht man ja nicht. Und man hört so ein kleines
Ja.
bisschen mein Verhältnis dazu. Aber nein, es ist
Dezent.
tatsächlich, nein, es ist wichtig. Das Ding ist, also ich habe mein größtes Problem mit dieser ganzen HR-Bubble ist, neben ganz, ganz vielen Themen, die mich stören, dass irgendwie jeder so ein bisschen das Hoheitsgebiet für sich beansprucht und das Hoheitswissen. Du kannst jetzt alles aufteilen, dann denkt man sich als Unternehmer, der eigentlich davon keine Ahnung hat, so mein Gott, was kostet das alles? Und ich brauche ja 14 Leute im Branding, dann brauche ich 17 Leute im Recruiting, ich brauche auf jeden Fall einen Chief HR Officer, ich brauche 20 Leute im Payroll, ja, wofür? Und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich. Man muss halt, also es gibt kein Unternehmen, wo das perfekt läuft. Keins.
Ja.
Es gibt aber Unternehmen, wo das Marketing perfekt läuft. Das HR-Marketing, das ist halt ganz wichtig. Das haben wir in der Pandemie gesehen, wie
Ja.
viele von diesen Riesenunternehmen sich dann halt auch positioniert haben. Und jetzt haben sich alle selber entzaubert oder ganz viele entzaubert und dann auch mit fadenscheinigen Ausreden oder Erklärungen. Und ganz, ganz wenige haben gesagt, ja, da haben wir jetzt einfach mal Scheiße gebaut. Ja, das hat nicht geklappt. Oder das war in der Pandemie ganz cool, jetzt nicht mehr. Also man muss diese Sachen nicht komplizieren.
Ja.
Man kann die Sachen Schritt für Schritt machen oder parallel in kleineren Schritten. Solange man irgendwie daran arbeitet, ist schon mal ganz gut. Ich rede jetzt aus der Perspektive von der Karl-Heinz Meyer-Müller GmbH mit ihren 180 Mitarbeitern, 40 Jahre am Markt, wo die Ehefrau und die Kinder auch noch mit im Unternehmen arbeiten. Reich, die verdienen alle ihr Geld, aber das Kernprodukt ist vielleicht Schleifen oder Lohn fertigen, ja, oder irgendwas stanzen. Ja, sind ja nicht jeder, wie sagt der Typ im Internet, wir können jetzt nicht hier alle einen Chai Latte haben und die nächste App
Ja.
programmieren. Also wir müssen auch mal ein bisschen was machen oder ihr mit euren Cloud-Hosting, wo ihr hier sitzt, aber irgendwo in Indien arbeitet einer eurer Kollegen mit einem Chinesen zusammen, der dann nach Amerika reportet. Da reicht es eigentlich, wenn man permanent an den Sachen arbeitet. Ich finde, Experience als Thema finde ich sehr schön. Ich bin jetzt keiner von diesen Leuten, die diese Begriffe bashen, ja, ob es am Ende People Culture heißt, HR oder
Vollkommen
Experience
egal.
ist mir an
Mindset
der,
ist wichtig.
genau, ist mir an der Sache, an der Stelle auch egal. Aber ich weiß, dass nicht jeder damit klarkommt. Und lass uns mal über dich oder über Führungskräfte der HR sprechen. Ich meine, wir haben alle unsere Gusto, wir haben alle unsere Handschrift, ja, gibt ein paar Leute, die uns mögen, gibt ein paar Leute, die uns wahrscheinlich nicht mögen, das ist in jedem Unternehmen so.
Ja.
Was ist wichtig, weil du ja auch eben basic sagtest, ich sehe ganz, ganz viele junge Menschen in der HR, weil das halt auch cool ist, sie wollen dahin, mich fragen ganz viele bei TikTok, kann ich bei dem Praktikum machen, ich würde gern da und da hingehen ins Recruiting und dann sage ich denen, ja, echt, du wohnst in München und du willst bei dem Unternehmen ins Praktikum, wie machst du das mit der Miete? Ja, zahlen die da nicht 7.000 Euro? Sag ich, nee. Also kriegst du halt auch nicht, wenn du da eingestellt wirst in dem Unternehmen, geschweige denn im Praktikum. Also es gibt sehr viel Aura drumherum, es gibt sehr viele Missverständnisse und ich finde, es gibt wenig Führungskräfte, die junge Leute wirklich an die Hand nehmen und sie auch aufbauen und weiterentwickeln.
Ja.
Erst zwei Fragen. Erstens, hattest du eine gute Führungskraft in deiner Karriere im Bereich HR? Und zweitens, was ist so das, wo du sagst, egal wie der Tag ist, als Führungskraft muss ich dieses Ding gemacht haben für meine Leute? Gibt es so eine Sache, auf die du, wo du drauf stolz bist und sagst, was das muss ich machen?
Zur ersten Frage. Ich habe tatsächlich in meiner Karriere, gerade in den ersten Jahren, wo es auch darum ging, selber Führungskraft zu werden, keine gute Führungskraft gehabt.
Oh, schade.
Ja, das war sehr schade. Das hat den Alltag sehr, sehr schwer gemacht. Da fehlt es aber nicht an Fachwissen, sondern an Empathie und einfach an dieser,
An Basics.
an den Basics, den Menschen das Re Wissen richtig zu vermitteln und da auch ein bisschen sich auf die Person gegenüber einzustellen. Weil gerade wenn man noch deutlich jünger ist, ist man auch vielleicht gerade das erste Mal Vollzeit im Job und so weiter. Und das war bei mir ein Problem, wo die damalige Führungskraft tatsächlich das nicht so gut vereinen konnte. Und deswegen war es dann auch sehr, sehr schwer. Ich habe aber immer dann die Devise, als ich dann die Führung übernommen habe, als ich dann eben auch schon in der Ausbildung ja quasi die Führungstage hatte, habe ich immer das schon so versucht zu machen, dass es nicht so ist, wie es meine Vorgesetzte mit mir macht. Also das hat mich irgendwo auch geprägt. Das heißt, gerade auch wenn es ums Ausbilden ging, von Azubis oder auch generell von Einarbeit von Kollegen, Kolleginnen, bin ich immer sehr, ja, ich versuche das Wissen immer sehr gut weiterzugeben, stelle mich auch auf die Person drauf ein und versuche immer auch wirklich zu fragen, hey, lieber einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Nicht, dass da jemand Angst hat und sich nicht traut. Also je nachdem, wen du da gegenüber sitzen hast, gerade wenn es Azubis sind, ist das auch nochmal wichtig, das nochmal ein bisschen anders zu betiteln. Ich bin generell bei dem Thema Führung, aber auch durch, nicht nur durch Weiterbildung, durch Gespräche, durch einfach auch das Interesse meiner Person an Führungsthemen, wo ich mich regelmäßig auch fortbilde, wenn es nur ein Bloglesen ist oder sowas, dass ich mich da inspirieren lasse und auch immer optimiere und versuche auch weiterzuentwickeln. Das habe ich schon immer getan und ich bin aufgrund der heutigen Lage auch der Meinung, one size fits all gibt es nicht mehr. Du musst als Führungskraft flexibel sein, dich auf individuelle Situationen einstellen und du musst auch gucken, wen du da gerade vor dir hast und welche Situation es ist. Und du musst dich halt sehr viel individuell einstellen und musst halt heute auch sehr viel mehr Empathie aufzeigen, als es noch in den Jahren vorher der Fall war. Was ich aber auch sehr gut finde, weil es da dann wieder für mich um diese Experience mit People auch geht. Tatsächlich gibt es daher für mich diesen Einführungsstil nicht mehr. Und wenn es irgendwas gibt, worauf ich stolz bin, was ich für mein Team, meine Mitarbeiter tue, ist, dass ich an die Menschen versuche bis zuletzt zu glauben. Ich versuche, die zu empowern. Ich versuche nicht direkt die Sachen selber zu übernehmen, sondern versuche auch wirklich Freiheiten zu lassen mit klaren Vorgaben, damit man eben im Zweifel, auch wenn man vielleicht mal Anlaufprobleme hat, mit so ein, zwei Anmerkungen trotzdem vielleicht den Weg alleine findet. Und ich bin vor allem eine Leaderin, die als Regenschirmfunktion sehr viel tätig ist. Also wenn es dann wirklich auch mal was gibt, was nicht läuft, ich fange das jederzeit ab und versuche das so, dass man trotzdem bei den Leuten die Motivation weiter hochhält und auch wenn mal irgendwie eine Zusammenarbeit nicht klappt, versuche ich bis zuletzt wirklich alles mit Coachings, Rettungsringen etc., um gewisse Themen wieder hinzukriegen, bevor ich wirklich am Ende vielleicht mal sage, nee, jetzt reicht es, jetzt müssen wir uns vielleicht dann doch trennen. Das ist vielleicht aber auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da muss ich dann vielleicht auch manchmal an mir arbeiten, dass ich manchmal vielleicht zu viel versuche. Und das ist ein Punkt, wo ich vielleicht sagen will, das ist auch ein persönliches Learning von mir, dass ich vielleicht manchmal auch dann mir eingestehen muss, wenn auch Leute vielleicht sowas mal nicht annehmen wollen oder so.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also, es passiert sehr, sehr häufig, dass man einfach zu lange an Leuten festhält. Man ist ja dann meistens zweigeteilt. Also ich hab irgendwann mal einen Post dazu gemacht und hieß es, ging es um Low Performer. Sinngemäß ging es darum, ne, dass man sich irgendwann mal auch tatsächlich von Menschen trennen muss. Fertig. So,
Ja.
das sind Low Performer, das gibt es halt auch toxische Mitarbeiter, wo man sagt, so immer, da haben wir einen Fehler gemacht, du passt hier nicht rein und du störst und so weiter. Dann hast du immer in den Kommentaren so Leute, die sagen, nee, da muss ich erst mal reden, herausfinden, warum die Leute so sind. Habt ihr
Ja,
auch.
manchmal hilft Reden irgendwann auch nicht
Ja,
mehr, wenn man
das ist
schon
halt die
positive
Wahrheit,
Gespräche
ne?
hatte.
Also,
Ja.
genau. Es gibt manchmal so Fälle, wo du sagst, nee, sorry, bis hierhin und nicht weiter. Und natürlich gibt es manchmal so Fälle, wo noch einmal mehr Reden etwas helfen kann. Aber muss man ehrlicherweise dem Ermessen der Führungskraft überlassen.
Ja.
Und es sind halt auch nicht immer alle gut gewillt. Es gibt ja auch Menschen, die nutzen das auch. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Man
Ja.
sollte nicht von dem einen auf das andere schließen, aber diesen Freiraum zu entscheiden und auch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, aus dem und dem Grund trennen wir uns, das muss man Führungskräften lassen und ganz besonders auch in der HR, die ja dann auch natürlich vorangeht, ne, als Role Model und als, ich sag mal, so eine Art Kompass, ja, das sinnbildlich, wenn der Vertriebsleiter jetzt einen Vertriebler kündigt, dann wundert man sich vielleicht nicht im Unternehmen. Wenn die HR aber sich von jemandem trennt, dann sollte man davon ausgehen, okay, die hat da dreimal drüber nachgedacht und trifft eine sehr fundierte Entscheidung. Darf
Ja.
man tatsächlich. Aber das muss die HR halt auch dementsprechend kommunizieren.
Ja.
Ich find aber deine Gedanken dazu als Führungskraft finde ich sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass es halt nicht in jeder Unternehmensgröße möglich ist. In eurer Größe geht es offensichtlich. Und du kannst dir die Zeit nehmen. Und wenn es auch noch ein persönliches Steckenpferd ist, geht es auch, glaube ich, ganz gut. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe eine Führungskraft kämpfen muss für seine Mitarbeiter. Ich bin immer dafür, dass man den Leuten den Rücken frei hält und auch. Und sagt, ich nehme dir den ganzen Blödsinn weg, Hauptsache, ne, und du kannst in Ruhe arbeiten und dich weiterentwickeln. Aber manchmal bringen Führungskräfte auch die Leute zu schnell in irgendeine Rolle und müssen dann hinterher zu schnell auch wieder eingreifen.
Ja.
Du hast gerade gesagt, ihr habt auch Learning Development, was jetzt nicht in dein Ressort fällt. Könnt ihr tracken? Und wenn ja, wie macht ihr das? Wie sich die Menschen bei euch weiterentwickeln?
Tatsächlich ist der Bereich im Aufbau, weil es den auch noch nicht gab. Deswegen, so weit sind wir tatsächlich noch gar nicht. Aber das ist
Aber
auch
habt
ein
erkannt, dass es wichtig ist.
ganz genau, definitiv. Also Contabo ist ja da vielleicht einfach den Hintergrund dazu. Contabo ist sehr schnell gewachsen im internationalen Umfeld. Und wie das mit schnellem Wachstum so ist, gewisse Bereiche sind halt nicht mitgewachsen und es sind halt Pain Points entstanden. Und das war natürlich auch bei unserem People and Culture Bereich der Fall, weswegen ich halt auch geholt wurde. Und bei Franzi haben wir halt eben gemerkt, dass Operations alleine eben auch nicht ausreicht. Wir müssen halt Learning und Development auch mit aufbauen. Und das tun wir halt gerade auch gemeinsam und dann natürlich darüber hinaus viel gestalten und sowas eben auch an ganzheitlichen Projekten oder Ansichten dann hinterher ins Employer Branding mit reinfällt, ne? Wo wir auch gesagt, wir haben jetzt das Onboarding, sind wir angegangen direkt, habe ich auch Input zuliefern dürfen und Franzi da supporten dürfen als Sparring auch, auch wenn es jetzt offiziell eigentlich ihr Bereich ist, aber wir arbeiten da auch sehr eng zusammen, weil wir eben auch verschiedene Sichtweisen haben und eben auch verschiedene Erfahrungen und so kann man sich gut auch nochmal den Input austauschen und es ist schon sehr wichtig, dass wir gerade auch, wenn es jetzt um den Aufbau von neuen Bereichen geht, sei es Employer Branding, sei es Learning und Development, da auch wirklich nicht immer nur einer mit einer Brille drauf guckt, sondern dass wir da natürlich auch ein Sparring haben, um dann eben auch gewisse Bias oder andere Fehler auch zu vermeiden. Und bei Learning und Development wird es sehr, sehr spannend, wie wir das jetzt gestalten. Wir sind jetzt gerade auch dabei, Feedback-Gespräche oder sowas hat Franz jetzt die ganzen Bögen auch mal fertig gemacht. Sowas haben wir vorher halt auch nicht gehabt. Ne? Also es ist wirklich so, da wären wir wieder bei
Basics.
Basics.
Ja,
Ne? Genau. Ja.
ist auch wichtig. Also einfach mal probieren und dann kann man sehen, okay, war eine gute Idee, war eine schlechte Idee. Wenn es gut ist, wie machen wir es besser? Wenn es schlecht ist, wie machen wir es neu und
Genau.
was funktioniert?
Ja.
Cool, hört sich gut an. Und ich glaube, das ist aber auch sehr ehrlich von dir und auch für alle Zuhörer, glaube ich, auch sehr ernüchternd und erhellend, auch mal zu hören, dass es woanders genauso ist. Und es ist nirgendwo perfekt. Es ist halt immer ein Mindset-Thema. Wie gehe ich die Sachen an? Wie rigoros gehe ich die Sachen an? Ja, also nützt uns
Ja.
nichts, wenn wir nächstes Jahr eine neue Folge machen und du erzählst mir immer noch die gleichen Geschichten. Dann ist doof. Ja.
Ja, da gibt es
Aber.
sicher neue Dinge, die ich dir dann
Genau,
erzähle.
du wirst mir hoffentlich von neuen Baustellen erzählen, aber auch hoffentlich sagen, hey, guck mal, wir sind in der Lage, Wissen zu tracken oder Weiterbildung zu dokumentieren und auch individuelle Weiterbildung zu schaffen. Dann wissen wir, L&D hat sich ausgezahlt bei euch.
Ja.
Das ist halt das Coole an der ganzen Geschichte. Lass mal ganz schnell ein paar Fragen beantworten. Ich stelle sie dir bitte ohne Nachdenken antworten.
Oha, okay.
Ja. Kaffee oder Tee?
Tee.
Unpopular Opinion. Ohne Nachdenken.
Okay, das ist ja.
Okay,
Unpopular.
was ist eine unpopular Opinion?
Das ist. Ja, Transparenz und Wertschätzung sind unabdingbar. Das ist meine unpopular Opinion.
Okay.
Habe ich mich gut aus der Affäre gezogen, glaube ich.
Ganz schlecht eigentlich, ganz schlecht, aber egal. Dein Gamechanger-Moment im Leben, wo du sagst, das wird nie wieder, sowas kommt nie wieder in meinem Leben. Im guten Sinne.
Im Schlechten hätte ich gesagt, Personaldienstleister jetzt direkt. Das war das Erste,
Nein.
was mir in den Kopf gekommen ist. Im Guten tatsächlich mein Gamechanger-Moment. Mein erstes Speaking, mein erstes Offline-Speaking tatsächlich.
Ah, okay, wo war das?
Das war tatsächlich beim Embrace letztes Jahr. Ja, genau.
Saatkorn.
Ja, von
Ja,
Gero Hesse.
ja, ja.
Genau.
Schöne Grüße an Gero Hesse an der Stelle.
Ja,
Ja.
ganz
War
liebe Grüße.
ich noch nie da? Ich bin immer verplant an dieser Festivalzeit. Die ist ja dann immer so März
Juni.
bis Mai,
Ja.
so Juni, ne? Ich bin meistens verplant da. Ich bin ja aber auch jemand, ich gehe dann nicht auf Events, wo ich zahlen muss, sondern gehe auf Events, wo ich bezahlt werde. Die sind dann meistens auch in dem Zeitraum. Aber Embrace habe ich schon viel Gutes gehört und Gero macht halt auch einfach krass viele Sachen. Muss
Ja.
man ehrlich sagen. Mantra fürs Leben.
Mantra fürs Leben, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Oh Gott, du hast gesagt, einfach schnell antworten. Ja, einfach mal machen, tatsächlich.
Nicht gut. Der nächste heiße Scheiß in der HR wird sein.
Wenn ich jetzt KI sage, ne, dann auch oh nee. Der nächste
Es ist
heiße
kein heißer
Scheiß.
Scheiß, es ist einfach nur Scheiß.
Ja, der nächste heiße Scheiß. People experience all around.
Cool. Und wenn wir uns in 5 Jahren nochmal treffen, dann arbeitest du wo und als was?
Gott, so Fragen mag ich ja gar nicht, ne? Wenn wir uns in 5 Jahren noch mal treffen, dann habe ich, egal wo, aber ich denke, ich bin bei Contabo, dann habe ich Employer Branding ganz groß gemacht, und habe das Verständnis für Employer Branding bei allen wichtigen Menschen und vorangetrieben und vor allem auch mit auf dem Markt etabliert. So.
So, wir sind durch. Vielen, vielen Dank. Ja, ist ein gutes Ziel. Das wollte ich vorhin noch sagen. In 5 Jahren, ja, doch, bist du, glaube ich, immer noch bei Contabo. Also so wie ich, und wir kennen uns ja ein bisschen, so
Ja.
wie ich von dir immer höre, glaube ich schon, als Führungskraft wechselt man jetzt auch nicht mehr alle 2 Jahre. So viele Plätze in der Führungsetage in Deutschland gibt es ja dann auch nicht, aber man hat ja dann die Freiheit und die Entscheidungsgewalt, vieles zu verändern. Und halt auch das Umfeld zu bauen, was man selber braucht, was andere Menschen brauchen. Da kann man auch ruhig ein paar Jahre länger bleiben. Aber ja, finde ich ganz gut. Bei Employer Branding muss ich immer auch an den Florian Zierau denken. An der Stelle schöne Grüße, der sich
Ja.
ja auch immer sehr, sehr engagiert dafür einsetzt. Auch hands-on wirklich in der
Ja.
Industrie und auch dort, wo es nicht immer gern gesehen ist mit diesen Themen, auch wirklich seine Kämpfe kämpft
Ja.
und sich da anstrengt, dass auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Ich danke jedem, der heute zugehört hat. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Falls ihr Katharina Kathi Bär nicht kennt, kann ich mir nicht vorstellen. Falls ihr sie nicht kennt, geht auf LinkedIn, wird später in den Shownotes natürlich dann auch stehen. Ja, folgt ihr, ist immer erreichbar, ist im Rheinland, ist sowieso mindestens einmal im Monat auf irgendeinem Event auf der Bühne und hält einen Vortrag und freut sich, wenn die Leute auf sie zukommen. Wir standen tatsächlich noch nie gemeinsam auf der Bühne mal.
Nein,
Kein
aber wir
Panel.
arbeiten ja schon dran, dass das sich
Wir
ändert.
arbeiten dran. Also für alle Event-Hosts, falls ihr mal ein sehr, sehr knackige Panel oder Keynote haben wollt im Tandem, mit
Genau.
extrem viel Klartext.
Oh
Dann
ja.
sagt uns Bescheid, Kathi und ich kommen gerne.
Wir haben
Nein,
Bock drauf.
folgt ihr, bewerbt euch, falls ihr einen Job sucht und holt euch Tipps und Ratschläge und. Ich danke dir vielmals, Kathi. Tradition ist, ich verabschiede mich vor dir und danach darfst du alles sagen, was du willst und dann machen wir hier lautlos zu. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, folgt Kathi. Bis zum nächsten Mal. Da kommt, glaube ich, jemand von Personio oder von Red Bull Salzburg. Ich weiß es nicht, aber so ein kleiner Cliffhanger halt. So, deine letzten Worte und dann ciao, ciao.
Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und ja, wie gesagt, folgt mir gerne, kommt auf mich zu. Und wenn ihr was habt, immer einfach anschreiben. Tschüss!